Motte und Mehlwurm. Gluten- und weizenfrei Tratschen aus der Speisekammer. Von und mit Martina und Ria, zwei Diätologinnen und Produktentwicklerinnen, die genauso wie die Motte und der Mehlwurm verliebt sind in alternative regionale Backzutaten. Sie plaudern aus dem Mehlkästchen mit Tipps und Tricks rund um eine gluten- und weizenfreie Ernährung auf Österreichisch.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 40. Podcast-Folge. 40, es ist ein Wahnsinn.
Time flies. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist echt arg, oder? 40, ja, Wahnsinn. Man glaubt es kaum. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man nicht müde werden, Basics immer wieder zu wiederholen. Das ist, glaube ich, auch, wir stolpern halt gleich ganz direkt ins Thema gefühlt.
Ja, aber wir werden ja immer wieder danach gefragt. Das ist ja nicht so, dass das jetzt was ist, was wir uns aus die Finger saugen, sondern wir bringen ja meistens die Sachen, die uns immer wieder unterkommen. Und heute hast du wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Ich sage ja jetzt gleich, du hast das vorbereitet, weil du bist, glaube ich, ein bisschen tiefer drinnen in der Recherche als ich.
Ja, beziehungsweise vorbereitet ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Es geht vielmehr, man kriegt es tatsächlich mit, was sind auch Fragen, nicht nur die uns gestellt werden, sondern auch in der Community draußen, sei es in die ganzen Social-Media-Gruppen oder sonstiges, oder auch jetzt tatsächlich im Café, wo wir immer wieder fachliche Fragen beantworten, wenn wir vor Ort sind. Und das sind dann Dinge, die schreibe ich mir gern einfach kurz mit, was sind so Punkte, weil ich mir denke, das ist wirklich essentiell, diese Infos auch mit mehr zu teilen, als immer nur im Einzelkontext zu besprechen. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, es passt ein bisschen dazu, will ich ganz gern auch dieses Thema vom Spurensatz bei glutenfreien Lebensmitteln.
Okay. Ich habe mir gedacht, du kommst jetzt wieder daher, du hast was erlebt, weil dann können wir die Rubrik einmal Ria hat was erlebt oder Ria hat was Schlimmes erlebt.
Nein, es ist der Spurensatz. Es passiert nicht so oft, dass wir das jede Folge tun konnten.
Oh ja, das stimmt auch wieder. Aber Ria hat schon wieder etwas Schlimmes erlebt, so in die Richtung.
Also gestehen, ich komme momentan auch gar nicht dazu, außer Haus zu essen. Das ist das, ja. Das Thema, das ich da gar nicht für erleben kann. Aber nein, mir geht es um diesen Spurensatz, der immer wieder zu Verwirrung führt und gerade bei neuen Diagnosen oder wenn man neu in das Thema glutenfreie Ernährung einstolpert, dann sehr, sehr, ich nenne es jetzt einmal, ernst genommen wird oder ein bisschen furchterregend ist. Oh Gott, da können Spuren drin sein, aber eigentlich steht nichts dort. Was kann ich dann überhaupt noch essen? Weil dann fallen alle möglichen Schokoladedinger weg oder so. Also es ist, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen und wiederholen, wie der Spurensatz zu verstehen ist.
Ja. Gerade unlängst haben wir wieder mit einem Produzenten geredet, gell, mit einem Lebensmittelproduzenten, der gemeint hat, er tut den einfach zur Sicherheit auf, für der ist bei einer standardmäßig oben.
Genau.
Auch nicht wissend eben, was der eigentlich
heißt. Verwirrung damit eigentlich mehr Verwirrung stiftet, als man eigentlich aufklären mag. Aber fangen wir ganz vorne vielleicht an. Dieser Spurensatz ist rechtlich überhaupt nicht definiert. Das heißt, es kann auch jeder sich ausdenken, wie der formuliert ist, wie der dort draufsteht auf der Verpackung. Es kann einfach stehen Spuren, Doppelpunkt, Milch, Nüsse oder Gluten. Oder es kann ein schön ausformulierter Satz sein. Aber wichtig zu wissen ist tatsächlich, das ist kein gesetzlich vorgeschriebener Kennzeichnungsort, also Satz, der draufstehen muss. Das, was hingegen draufstehen muss, ist wirklich die Zutatenliste, wo stehen muss Zutaten, Doppelpunkt, und das, was im Produkt drinnen ist, muss in absteigender Reihenfolge aufgelistet sein. Dann kommt am Ende ein Punkt und alles, was dann noch kommt im Zusammenhang eben mit Spuren oder sonstigen Hinweisen, ist eine freiwillige Angabe. Jetzt ist es aber so, das machen eben die Hersteller, wie du es schon gesagt hast, na, den schreibe ich halt sicherheitshalber drauf, weil 100% garantieren, also 100% Garantie gibt es sowieso nie. Aber de facto ist es so, dass jedes größere Unternehmen, das noch irgendeiner Art zertifiziert ist, wo man es kennt oder einfach Lebensmittelstandards erfüllen muss, die halt gerade in Europa sowieso Usus sind und verbreitet. Und ich glaube, kein großes Unternehmen kann es sich leisten, dass es nicht irgendwelche Zertifizierungsprozesse in dem Sinn durchmacht. Also da redet man so ISO-Zertifizierungen oder Good Manufacturing Practice-Zertifizierungen, das immer mitbringt, dass eigentlich vor jedem Produktionslauf eine gewisse Grundreinigung erfolgen muss. Und dadurch kann man in Wirklichkeit schon wieder vergessen, was dieser Satz sagt, weil wenn ich eine Anlage grundgereinigt habe, dann habe ich auch keine Spuren mehr da. Also das ist einmal das, wo man sagt, das nehmen sie gerne als Sicherheit und ja, sie haben das Thema Allergenmanagement am Radar und sagen, ja, aber das ist heikel, da lieber schreibe ich das drauf, damit ich rechtlich abgesichert bin. Sobald ein Produkt dann sogar noch glutenfrei draufstehen hat oder eine durchgestrichene Ehre hat, dann kann ich den Satz sowieso komplett vergessen.
Dann das darf heißt, er den eigentlich gar nicht draufschreiben, eben gerade in Verbindung mit Gluten, oder?
Genau, aber wie gesagt, da gibt es keine rechtliche Vorgabe und das ist also eine freiwillige Angabe, die halt Hersteller dann dazu schreiben und teilweise macht es halt überhaupt keinen Sinn dann und ist es eher in Richtung fast irreführend oder halt Verwirrung stiftend, sagen wir es einmal so.
Eigentlich kehrt der Satz gar nicht aufs Backerl drauf, weil andersherum gesprochen, wenn der Satz jetzt irgendwo nicht draufsteht, dann heißt das nicht, das Produkt kann ich jetzt nehmen, weil da sind keine Spuren drinnen, sondern die haben sich halt entschlossen, das nicht drauf zu schreiben, weil sie komplett hirnrissig ist eigentlich, unsinnig, komplett. Also ihr könnt da aufschreiben, Martina Moik ist lustig. Das hat ungefähr die gleiche Bedeutung, oder? So, da lachen dann alle drüber, haha, das ist aber lustig, dass das oben steht, das stimmt ja gar nicht vielleicht so, denken sie manche.
Also unser Take-Home-Message zu dem Thema ist auf jeden Fall, ihr könnt diesen Satz ignorieren, auch wenn da steht, kann Spuren von Gluten enthalten. Was eben viel wichtiger ist, zu hinterfragen, dass wenn Produkte als glutenfrei beschrieben sind, also das Wort glutenfrei drauf, dass man schon immer hinterfragt, wo kommt das her? Ich mag da jetzt niemandem zu nahe treten oder sonstiges, aber ich sage jetzt einmal, ein kleines Unternehmen, sei es ein Startup oder sonst irgendwie, landwirtschaftlicher Betrieb, die sich nicht so tief mit der Kennzeichnungspflicht und Verordnung auseinandergesetzt haben und sie denken, okay, der Rohstoff ist ja von Haus aus glutenfrei und die würden das auch draufschreiben. Da muss man vielleicht doch nochmal hinterfragen, sicherheitshalber, okay, seid ihr unterm Grenzwert? Könnt ihr garantieren, dass es glutenfrei, wie es im Gesetz definiert ist, auch diese Kriterien erfüllt werden? Weil das sind schon Dinge, wo ich sage, da vertraue ich lieber an großen Unternehmen, die es wirklich Standards und Prozesse hinterlegt hat, wo man sicher gehen kann, die wissen, was sie tun, als wie wenn das wirklich ein kleiner Betrieb, auch wenn ich das super gut finde, dass da Engagement ist und das sollte auch unterstützt werden. Aber die Erfahrung hat halt oft auch gezeigt, dass da das Wissen um die lebensmittelrechtlichen Spielregeln nicht immer so tief sitzt, dass man das auch wirklich sich dann drauf verlassen kann. Da ist lieber einmal zu viel gefragt, wie einmal zu wenig. Und genau dieses Nachfragen macht natürlich auch aufmerksam drauf, dass die vielleicht beim nächsten Mal das selber hinterfragen und dann entscheiden können, okay, habe ich da die Kriterien erfüllt oder nicht und wo darf ich es draufschreiben und wo nicht. Also das können wir eigentlich gemeinsam nur lösen, dieses Thema, dass wir irgendwann einmal uns komplett verlassen können drauf, welche Lebensmittel sind glutenfrei oder nicht. Und natürlich, eine Zertifizierungsehre ist immer ein Sicherheitskriterium, weil da wird einfach nochmal Laboranalyse separat von externen Labors durchgeführt. Da kann man immer auf Nummer sicher gehen. Das ist doppelt gecheckt. Auf der anderen Seite kann man auch mit ruhigem Gewissen sagen, alles, was größere Betriebe sind, die wahrscheinlich eine eigene Qualitätssicherung in-house haben, die wissen auch, wie es geht. Also das ist dann nicht das Thema. Aber ich denke da wirklich an kleinere Betriebe, wo ich so, es ist nicht einmal ein Vorwurf, aber das ist oft gut gemeint und eigentlich geht der Schuss nach hinten los.
Wenn dann oben steht, es ist von Natur aus glutenfrei, dann nehmen sie ein Buchweizenmehl her, was aber komplett kontaminiert ist, weil es in der Weizenmühle verarbeitet wird und solche Fauxpas sozusagen, ja.
Genau, wie gesagt, gut gemeint, aber in Wirklichkeit kann man da nur mitgeben bei solchen Dingen, lieber zweimal nachfragen. Und auch wenn man da das Gefühl wieder kriegt, okay, ich bin lästig, aber lieber nachgefragt und mit Sicherheit, mit ruhigem Gewissen genossen, als wie sie denken, ah, sie haben es aber eh gut gemacht, es wird schon passen und hinten noch aber die Konsequenzen davon tragen.
Und da fällt mir ein, weizenfrei, das ist nämlich auch immer so super, das ergänze ich da jetzt auch gleich, weil weizenfrei und glutenfrei ist ja immer so irgendwie doppelt gemoppelt, aber da war gestern wer im Café, zwei ältere Herren, voll in nämlich, die haben beide gleich nach veganem Angebot gefragt, das war voll cool irgendwie. Ja, und einer hat gesagt, nein, er ist eben glutenfrei, ob wir irgendwas mit Dinkel da haben. Dann habe ich gesagt, nein, nachdem wir glutenfrei haben, ein glutenfreies Kaffee sind, haben wir natürlich auch keinen Dinkel da. Dann hat er mal geschaut, dann habe ich ihm halt erklärt, dass der Dinkel auch ein Weizen ist. Das ist nämlich auch immer irgendwie sowas.
Absolut, ja.
Aber was ich da noch ergänzend sagen wollte, wir haben ja unlängst wieder unsere Zertifizierung quasi gehabt, unser Audit für unsere Gluten- und Bio-Zertifizierung. Und da hat man mir weismachen wollen, dass es für weizenfrei einen Standard gäbe. Ja, aber es ist dann nachgefragt worden und es gibt keinen Standard. Also für alle da draußen, die sich immer wieder fragen, weil bei glutenfrei gibt es ja den Standard, was ist denn jetzt glutenfrei?
Grenzwerte, einfach ganz klar
Die
definiert.
Grenzwerte. Genau, so ist es. Und bei weizenfrei haben wir uns auch schon immer mal wieder erkundigt. Dann schaut man wieder mal und checkt die Literatur, die aktuelle. Wir haben auch mit mehreren anderen Personen uns schon darüber unterhalten, aber es gibt da keinen Standard. Also das ist mir da auch nochmal quasi versichert worden, nachdem die Person dann nachgefragt hat.
Ja, und das ist halt echt, das sieht man auch gerne auf Social Media, wenn so irgendwie Influencer oder Personen, die sich mit so Themen quasi viel auseinandersetzen, gern kochen und auch Fotos dazu machen, dann gibt es den weizenfrei quasi Blog und da wird halt alles mit Dinkel gemacht, wo man sagt,
Ja.
ja, kann man so interpretieren, aber jetzt wirklich aus dem Kontext, dass es dann glutenfrei wäre oder wie gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, ist halt Dinkel eine sehr, sehr verwandte Getreidesorte zum Weizen und gehört zu der Familie dazu und ist eigentlich naturwissenschaftlich gesehen nicht weizenfrei. Aber wie gesagt, das ist
Genau.
halt oft so salopp, dass man irgendwas sagt und dann hat man halt Dinkel oder Einkorn, Emmer, diese Urkorngeschichten, die halt auch alle sehr nahe verwandt mit dem Weizen sind. Und mit der
Das ist halt
medizinischen Brille ist es dann auch nicht wirklich sauber, wenn man
genau.
stattdessen den Dinkel verwendet, ja.
Das ist halt, weil der Weizen eine irrsinnig uncoole Person worden ist, oder? Wenn man das so sagen darf. Der ist sowas von uncool im Moment, dass ihn einfach, glaube ich, auch die verschmähen, den eigentlich essen dürfen. Und da muss man sich natürlich dann was Neues, Cooles suchen. Und das ist halt dann der Dinkel. Das ist jetzt eh nicht mehr so neu. Mittlerweile ist das eh schon wieder ein alter Hut, aber es sorgt immer wieder für Verwirrungen und
Richtig.
dem Weizen wird da auch, wir dürfen jetzt eh nicht da groß reden, aber dem Weizen wird da zu Unrecht da quasi irgendwie was Negatives unterstellt.
Weil vielleicht einfach da auch nochmal niederstellen, dieses Statement, für uns sind klassische Getreidesorten per se nicht schlecht. Weil
Na.
die, die es vertragen, die sollen es tun. Ich meine, nichts Genialeres wie die Backfähigkeit von Weizen. Und wenn sich der Germteig da in die Länge zieht und ihr Pizzateig schupfen kann und sonstiges. Aber es gibt einfach Personen, wo das zum Problem wird. Egal, ob das der Weizen an sich ist oder das Gluten. Aber das ist genauso, Nüsse sind ja per se auch nicht schlecht. Und trotzdem gibt es die Nussallergiker, die quasi einen anaphylaktischen Schock erleiden können, wenn sie eine Nuss erwischen. Und Nüsse sind grundsätzlich wertvolle Lebensmittel. Und genauso
Ja,
muss man es mit dem klassischen Getreide wie mit dem Weizen sehen.
und auch das hören wir immer wieder. Aber es schadet ja nicht, wenn man einmal glutenfrei ist. Nein, es schadet eh nicht. Aber es ist jetzt nicht so zu verstehen, dass es schädlich ist, also dass Gluten schädlich wäre und es würde uns alle gut tun, auf Gluten zu verzichten. Das ist, wie gesagt, kompletter Schwachsinn. Das wäre das Gleiche, als wie wenn ein Nicht-Nussallergiker auf die Walnuss verzichten würde, wo doch sowas Tolles drinnen ist.
Genau.
Oder auf irgendeine andere Nuss. Keine Ahnung, wo er halt dann allergisch ist, die Person. Immer die allergische Person soll darauf verzichten, ja, weil da gibt es ja nichts anderes. Jetzt mache ich schon ganz falsche Versprecher. Aber die Personen, die nicht allergisch sind, die können aus dem Vollen schöpfen. Das wäre ja der Sinn der Sache.
Und sollte also sein, so wie du richtig sagst, weil nur so kann ich eigentlich schön vom ganzen Spektrum der Nährstoffe und auch quasi Mikronährstoffe profitieren, wenn man abwechslungsreich und quasi breit gefächertes Sortiment an Lebensmitteln mich bediene. Das wäre ja das Schönste. Aber jetzt sind wir eh ein bisschen abgeschweift, wobei ich es ganz, ganz wichtig finde, weil genau das sind die Themen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Und nichtsdestotrotz gibt es dann auch immer wieder diese Fragen, dass auf einmal in der Zutatenliste für glutenfreie Sachen Begriffe auftauchen, die man so noch nie gelesen hat, weil man keine Berührung mit denen gehabt hat. Also das sind so spannende Themen, die fangen mit einem gleich an, und zwar ist es die Tapioca-Stärke. Ist ja auch nichts, was bei uns wächst. Warum sollte man
Na,
dem sonst
nicht um die
irgendwie
Ecken, ja.
in Berührung kommen? Und dann gibt es aber da, also vielleicht kann ich es gleich mal erklären: Tapioca ist ja eigentlich ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Maniokmehl. Also es wird aus der Maniokwurzel gewonnen. Und Maniok ist eben eine Wurzel, die halt eher in tropischen Gefilden wächst und nicht bei uns quasi auf Wald- und Wiesenfläche, wie es halt die österreichische Landwirtschaft groß bietet.
Indogene Völker verwenden das, glaube ich, ganz gern, oder?
Genau, ja.
Ja, nur mal so als Erklärung dazu.
Dann ist es halt auch oft so, dass wir auch den Irrglaube dann aufschnappen, dass zum Beispiel das super promotet wird. Wie gesagt, es ist ja nicht schlecht, das ist eine Tapioca-Stärke, sondern die hat auch total klasse Eigenschaften fürs Backen. Aber wenn dann beworben wird, war super gesundes Tapioca-Mehl oder Tapioca-Stärke jetzt, weil das hat ja so viele Mineralstoffe und diese Maniokwurzel ist ja so wertvoll und sonstiges. Da muss man dann halt einfach ein bisschen vorsichtig sein und überlegen, okay, aber ein Stärkemehl ist halt einfach schon verarbeitetes Mehl aus einer Knolle, aus einer Wurzel. Das ist genauso, wie wenn ich die Kartoffeln mit der Kartoffelstärke vergleichen würde. Und das sind ganz einfach zwei Paar Schuhe. Kartoffel, super wertvolles Lebensmittel. Ich mag die Stärke dem nicht absprechen, aber rein vom Nährstoffgehalt habe ich halt in einer Kartoffel angefangen, von Vitamin C bis zu den ganzen Mineralstoffen und natürlich den Stärkegehalt, der sättigend wirkt, enorm viel drinnen. Und wenn ich einmal ein Stärkemehl habe, das einfach ausgewaschen, aufbereitet ist, dann bleibt mir nur mehr das Kohlenhydrat Stärke übrig. Mit all seinen positiven Eigenschaften, die wir brauchen und die super sind, aber was für Mineralstoffe, Vitamine oder sonstiges, ist halt nichts mehr da. Das muss uns einfach bewusst sein. Und da wollen wir einfach auch ein bisschen vorsichtig oder mitgeben, kritisch das anzuschauen, mit was dann beworben wird.
Ich bin ja da immer ein bisschen kritisch, weil heutzutage musst du ja wirklich alles kritisch anschauen, weil wirklich bei der Ernährung jeder mitredet. Man kommt ja nicht drum herum, im Internet zu schauen, du hast es am Anfang schon gesagt, einfach Menschen, die Produkte auf den Markt bringen, die keine Ahnung von Ernährungslehre haben.
Ja.
Keine Ahnung von Medizin, keine Ahnung von überhaupt irgendwas, was in die Richtung geht. Aber dann müssen sie fest einen Post machen, wie gesund nämlich dann die Tapioca-Stärke ist. Und ich denke mir nur, what the fuck, was hab ich da jetzt übersehen? Seit wann ist denn Tapioca-Stärke, Maisstärke, was hat denn das mit gesund zu tun?
Aber das ist ein ähnliches Beispiel wie mit der Dattelsüße, quasi zuckerfrei gesundes
Naschen. Hör mal auf mit der Dattelsüße.
Und das sind einfach Dinge, ja, Dattel, wertvolles Lebensmittel, keine Frage, ja, aber in getrockneter Form, halt hochkonzentriert mit Zucker drin, also auch Kalorien. Und wenn ich die Dattelsüße hernehme, um meinen Mineralstoff- und Ballaststoffbedarf zu decken, der ja sonst in der fertigen Dattel an sich drinnen ist, dann rennt auch was schief, weil da müsste ich so viel davon essen, dass ich mit dem Zucker schon wieder übers Ziel hinausschieße und weit mehr Kalorien eigentlich aufnehme, als wie wenn ich einen normalen Haushaltszucker verwenden würde. Vielleicht in einer reduzierten Menge, weil ich brauche nicht immer überall so viel Zucker drinnen. Das kann man, wenn man selber backt, ja super gut steuern. Aber das sind genau diese Dinge, wo man sagt, da wird dann sehr viel Produkten oder Trends am Mascherl umbunden, die sie definitiv nicht haben. Und das ist was,
und das
wo ich
ist
sage,
das,
kritisch
das ist
sein hilft auf jeden Fall.
Genau, und das ist auch das, was mich ein bisschen ärgert, dass gar nicht, dass die Lebensmittel gibt, weil, wie gesagt, auf der Welt gibt es nun genug Menschen, die verhungern. Es ist wichtig, dass wir Lebensmittel haben und auch ausreichend. Aber mich ärgert das immer, wenn man falsche Aussagen trifft. Also wenn man einfach was sagt, was de facto nicht so ist.
Ja.
Einfach um sein Produkt zu verkaufen. Wir haben das ja in anderen Folgen auch schon gesagt. Da werde ich einfach nicht müde, Richtung Herzinfarkt zu arbeiten, sozusagen. Mich da stetig aufzuregen, na, wir dann ja auch aufklären. Das ist ja, glaube ich, so die wichtigere Aufgabe. Aber wir sehen das einfach als unsere Pflicht und das machen Diätologen ja prinzipiell, dass sie aufklärend arbeiten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das finde ich so dreist, da wird Werbung gemacht in Wirklichkeit mit falschen Tatsachen, die aber quasi trendig und attraktiv scheinen, weil jeder will ja einen gesunden Lebensstil verfolgen. Das ist ja nichts, das ist ja zum einen nichts Verwerfliches und das ist ja das, was jeder anstrebt und vor allem in einer hektischen Zeit, wo oft nicht genug Zeit ist, um frisch zu kochen, wo man auf fertige Sachen angewiesen ist oder teilfertige Sachen. Und dann muss man halt einfach auch sagen, nur weil es jemandem schön gerät wird, mit einer netten Werbemusik dahinter, nette Aufmachung, super schön hergerichtetes Essen und dann auch das Gewissen beruhigend, weil ich weiß eh, du hast keine Zeit nicht, aber das wäre jetzt die gesunde Alternative.
Ja.
Das ist halt.
Oft machen sie es ja auch so subtil, dass die eine Zutat, mit der sie dann Werbung machen, auf Insta zum Beispiel, keine Ahnung, Spermidin ist besonders reich an so und so oder irgendeine andere Substanz, dass die dann zufällig in ihrem Produkt drinnen ist.
Ja, ja.
Und wenn man dann das Produkt kauft, dann so quasi, dann lebt man sowieso ewig und dann muss man aber theoretisch nachrechnen, wie viel von der Substanz da drinnen ist. Und wenn ich da so viel von dem Produkt isst, dann lebe ich ja gar nicht ewig, weil das Produkt selber ja gar nicht so gesund ist.
Ja.
Aber
Aber das ist
wurscht.
wieder eine Gedankenkette, die nicht passiert.
Ja.
weil man sieht die Werbung, man geht dorthin, drückt auf in den Warenkorb legen oder steht beim Supermarkt und kauft sich das dann. Also ja. Das ist halt sicher. Leider dieser Gedankenweg, das dann zu hinterfragen, ist oft auch mangels der Zeit nicht da. Aber genau deswegen wollen wir ermutigen, bitte Dinge, wenn es geht, kritisch hinterfragen und bis zum Ende durchdenken. Gut, aber neben der Tapioca-Stärke oder Tapioca-Mehl und Maniokmehl, das gibt auf der Zutatenliste, haben wir ja noch ein paar andere Kandidaten, die ein bisschen exotisch klingen, sagen wir es einmal so. Dieses Cognac-Mehl, also dieses ähnlich, so eine Cognac-Wurzel. Man kennt die Dinge auch, die sind über die Low-Carb-Schiene und diese Gewichtsreduktionsthemen quasi gehypt. Waren gar nicht aus der glutenfreien Ernährung aus, aber dort eignet es sich natürlich auch, weil es von Haus aus glutenfrei ist und auch so verarbeitet wird. Das sind diese weißen Nudeln, sage ich jetzt einmal, so kennt man es, glaube ich, am allerbesten. Und die teilweise schon fertig gekocht sind und einfach in so eingeschweißte Sackerl erhältlich sind. Das, was ich spannend finde, das heißt eigentlich, Cognac ist die Teufelszunge, also die Pflanze, diese Knolle. Und die hat einfach einen hohen Anteil von Glucomannan. Es ist ein Ballaststoff, der stark wasserbindend ist und quellend ist. Und da muss man einfach sich bewusst sein, das kann Bauchweh machen, wenn ich jetzt viel davon erwische. Weil alles, was so stark Wasser bindet und ich nicht ausreichend dazu trinke, habe ich zum einen das Risiko für Verstopfung und zum anderen natürlich, das sind Ballaststoffe, ganz effektive Ballaststoffe. Und nicht jeder ist es von uns gewohnt, so viele Ballaststoffe von heute auf morgen zu essen. Und dann meldet sich natürlich auch der Darm dementsprechend hinten noch.
Kann ich bestätigen. Ich habe ja auch mal meine Phase gehabt, wo ich die Low-Carb-Ernährung ein bisschen ausprobiert habe. Ich habe ja schon ganz viel im Selbstversuch ausprobiert. Und die Cognac habe ich auch ausprobiert. Eben so ein Nudelersatz war das damals. Und mit viel Gemüse dazu. Und ich habe ja nur mehr noch ballaststoffreich gegessen. Weißt du, weil irgendwie muss ich das Hungergefühl.
Oder?
Ja, aber wie? Ich war noch nie so schlank in meinem Leben. Aber ich war auch noch nie so aufgebläht. Also 6. Monat mindestens so in die Richtung.
Genau. Also das dann einfach, egal ob dieses Glucomannan ist, man kennt es auch vom Inulin oder so. Das sind alles Ballaststoffe, die ja super gehypt werden, die ja positive Eigenschaften haben. Auch wirklich technologisch als Stabilisator und Bindemittel eingesetzt werden. Aber man muss halt dann tatsächlich vorsichtig sein, wenn das überhand nimmt. Also wenn das sehr viel in der Ernährung vorkommt, dann tut man seinem Darm auch nichts Gutes. Und das, was vielleicht auch spannend ist, nicht jeder hat die gleiche Toleranzgrenze, weil jeder hat ein bisschen einen anderen Darmzoo oder Bakterienzoo. Seine Darmflora ist unterschiedlich. Und je nachdem, was da quasi angesiedelt ist und welche Darmbakterien welche Ballaststoffe wie dann verarbeiten und aufspalten können, kann genauso diese Blähungsgeschichte natürlich unterschiedlich ausgehen. Weil das sind auch Dinge, ich kann zum Beispiel diese Klassiker, die man von Kindheitstagen kennt, Sauerkraut, Kirschen, Marillen, Zwetschgen, also Steinobst und Sauerkraut was, oder Hülsenfrüchte, was ja auch sehr blähend sein kann, durch den hohen Ballaststoffgehalt, sowas macht mir überhaupt nichts. Aber hingegen habe ich mit viel Verdickungsmittel, die unterm Strich auch nichts anderes wie Ballaststoffe sind, massive Probleme. Also mir geht es mit der Hydroxypropylmethylcellulose nicht gut, mir geht es mit Xanthan nicht gut, aber dafür kann ich ein halbes Kilo Kirschen ohne Probleme wegessen, dass da nichts passiert. Also das sind schon Dinge, wo jeder für sich einen Weg finden muss, um zu schauen, welche Menge wird toleriert. Und weil wir jetzt das schon angesprochen haben, egal ob das so eine Hydroxypropylmethylcellulose ist oder Xanthan, also das sind alles grundsätzlich zwar als Zusatzstoffe definiert und kontrollierte Zutaten, aber wie gesagt, nicht jeder verträgt die gleich gut. Sie sind jetzt per se nicht negativ, aber Ballaststoffe, also sprich, die werden nicht verdaut und trotzdem werden sie aber im Dickdarm von unseren Darmbakterien quasi abgebaut oder zumindest zerlegt. Und dann entstehen natürlich wieder Nebenprodukte, die sie körperlich auswirken können. Sei es gasförmig, dass sie blähen oder dass sie dann halt in anderer Art und Weise entweichen und nicht unbedingt das attraktivste Umgebungsklima schaffen, sagen wir es einmal so.
Ich finde es ja immer so spannend, dass solche Stoffe dann gerade bei Lebensmitteln drinnen sind, die eigentlich wieder für Menschen sind, die sowieso schon Probleme mit dem Darm an sich und mit der Funktion des Darmes haben. Also gerade bei einer Zöliakie oder bei einem Reizdarm oder wo er immer das dann irgendwie
wo eher die Laktose kommt, zwischendurch noch Probleme macht, weil der Darm noch nicht hundertprozentig wieder repariert ist. Ja, es ist schwierig, aber Du weißt das ja selber, es ist technologisch ein, ich nenne es einmal, einfacher Weg, um eine Teigstruktur zu schaffen, zum Beispiel bei Backwaren. Ist einfach so.
Aber weißt du, was lustig ist? Jetzt sind wir doch schon mehrere Monate im Einsatz im Café und tun ganz viel und ganz spontan Rezepte abwandeln. Mhm. Also jetzt nicht glutenfreie Rezepte, sondern wir nehmen komplett normale Rezepte her und aus dem Stegreif, außer machen wir einen, keine Ahnung, Biskuit, ihr alles. Also alle unsere Rezepte passieren eigentlich so aus der Erfahrung, außer muss man jetzt natürlich auch sagen. Und kein Mensch von uns hat sich irgendein Bottich Xanthan oder Hydroxypropylmethylcellulose gekauft, damit die Rezepte was wären. Da frage ich mich immer ein bisschen so nach der Sinnhaftigkeit, warum die Stoffe dann drinnen sind. Aber es ist schon spannend.
Absolut. Und man darf halt auch nicht vergessen, die sind ja auch nicht billig. Also das ist ja kein günstiger oder keine günstige Zutat, weil das sind ja verarbeitete Produkte. Ich meine, ein Xanthan.
Hochverarbeitete Produkte. Da ist ganz viel dahinter.
Genau, ein Xanthan ist meistens, also ist eine mikrobielle Herstellung. Es klingt eh voll spannend, weil das wird ja fermentiert und voll gesund und voll Glas, ja. Aber es sind da Bakterien im Spiel, ich finde die so süß. Also ich sage ja gern Xanthomas dazu, aber sie heißen Xanthomonas. Und die können einfach zuckerhaltige Rohstoffe, wie halt Mais oder auch Weizen und Soja, also Zucker in Form von Stärke, werden dann einfach die Bakterien, also dieses mikrobielle Thema, fängt an, das abzubauen oder zu fermentieren und dabei entsteht dann Xanthan durch diesen Fermentationsprozess und das ist wie eine Art Gummi, der sehr eine gelartige Konsistenz kriegt. Das Ganze wird nachher wieder aufgetrocknet und zu einem Pulver vermahlen. Aber das muss man sich einmal vorstellen, welcher Prozess da dahinter steht, bis man wirklich dieses weiße Pulver einmal hat.
Es hilft eh nicht, aber jetzt, das ist ja nicht nur in die Produkte drinnen, um jetzt weiter zu schimpfen, sondern auch wenn man eben die Rezeptdatenbanken im Internet so durchgeht, die dann ja da auch zusätzlich noch eine. Zu den Mehlmischungen wird immer
Gartenmehl, Xanthan
etc. dazu geschmissen. Ja, und da wundert es mich oft, dass die Produkte dann trotzdem nichts werden, weil eh so viel Gummizeugs drinnen ist.
Ja, man darf nicht vergessen, ein feiner Gaumen schmeckt das tatsächlich auch. Also das ist noch auch noch ein Thema. Aber nichtsdestotrotz.
Das ist ja, glaube ich, unser Grund gewesen, warum wir es weglassen.
Richtig. Was man aber ganz grundsätzlich mitgeben kann, weil diese Zusatzstoffe sind ja als E-Nummern gekennzeichnet. Man braucht dann nicht wahnsinnig werden, wenn man auf irgendeinem Produkt irgendeine E-Nummer liest, weil jede E-Nummer, die zugelassen ist, ist im Grunde glutenfrei. Und das kann aber auch die Ascorbinsäure, also das Vitamin C sein, was in einem Produkt drinnen ist, oder eben diese Verdickungsmittel, die gerne in glutenfreien Produkten vorkommen. Aber da kann man quasi ein Hackerl machen, E121 ist sicher glutenfrei oder E130 oder, also das sind einfach Dinge, wo man sagt, das ist safe. Da kann man beruhigt drüber lesen.
Also sie sind alle glutenfrei, hast du gesagt. Gibt es sonst was Negatives noch, was man über die Zusatzstoffe sagen könnte oder was man beachten müsste? Nicht negativ, weil...
Ja, also wie gesagt, negativ an sich ist es ja nicht, weil sie sind ja alle zugelassen. Das heißt, das ist kontrolliert. Es gibt gesundheitlich so gesehen allgemein keine Bedenken. Die individuelle Verträglichkeit ist wieder was anderes. Was eventuell beim Johannisbrotkernmehl, das ja auch so eine Zutat ist, die man vorher vielleicht noch nicht, ich sage jetzt mal bewusst wahrgenommen hat, da kann es sein, die hat halt ein allergenes Potenzial hin zu Kreuzreaktionen bei bestehender Sojaallergie. Ist aber auch wieder was ausprobiert gehört, weil nicht jede Kreuzallergie ist bei jedem dann automatisch, wenn man Sojaallergie hat, dass man Johannisbrotkernmehl nicht vertragt. Aber das weiß man, dass da das Potenzial dazu da ist. Wie gesagt, ansonsten per se schlecht sind sie ja nicht. Wir sagen halt, man braucht es nicht unbedingt. Geht anders auch. Und sie sind halt, wie gesagt, auch verarbeitete Lebensmittel, die halt einen enormen Ressourcenaufwand brauchen. Die kommen selten direkt bei uns vor Ort vor, sondern das ist halt auch was weil Johannisbrotkernmehl wächst so auch nicht in den Massen bei uns, sondern das kommt von weit her, wird verarbeitet und bei uns dann eingesetzt, theoretisch. Ja. Also das ist schon immer noch ein Thema. Und was man da nicht vergessen darf, da gibt es halt oft auch Produktrückrufe, weil dann Verunreinigungen bestehen. Egal, ob das auf Pestizidebene oder sonstige toxische Substanzen ist, aber das kommt halt oft daher, dass das halt nicht mit europäischem Recht quasi schon in der Verarbeitung abgedeckt ist, sondern erst, wenn es dann zu uns eingeführt wird.
da haben wir eh gerade einmal unlängst auch gesprochen, bei den Flohsamenschalen ja dasselbe. Also genau. Nicht jetzt, dass die alle kontaminiert sind, aber dass man zumindest auf Bioqualität achtet dann.
Genau.
Ja, richtig.
Also die Standards sind halt bei Bio im außer der EU auch nochmal anders wie bei uns, aber das sind einfach Dinge, ich finde es immer ganz wichtig, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wo kommt das Produkt, diese Zutat eigentlich auch her und welchen Weg und welche Verarbeitungsschritte sind da dahinter. Einfach um selbst entscheiden zu können, will ich das oder will ich das nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Key Message, die man da mitgeben kann, ohne dass man jetzt das bewerten muss, ist das positiv oder negativ, sondern dieses Bild oder diese Entscheidung darf eh jeder selber für sich treffen. Schwierig ist halt, wenn es keine Lebensmittel gibt, wo es nicht drin sind, sondern wo ich auf das angewiesen bin, was es quasi verarbeitet gibt, wie wir eh die letzte Folge auch geredet haben, dann immer ein bisschen schwierig.
Aber es nicht als gottgegeben sehen, dass Guarkernmehl, Johannesbrotkernmehl, Xanthan, Methylcellulose überall drinnen sein müssen. Sie müssen nämlich nicht drinnen sein, sind es aber, weil es halt für viele einfach leichter ist in der Produktentwicklung, in der Produktherstellung. Ja.
Genau. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig, das ist auch so ein bisschen mit Fragezeichen oft besetztes Thema, das ist die modifizierte Stärke oder wenn nur Stärke dort steht, weil Stärke kann ja aus verschiedenen Grundstoffen hergestellt sein. Das kann genauso gut der Mais sein, das kann eben Tapioca, wie wir schon gesagt haben, es kann Kartoffel sein, es kann auch Weizenstärke sein. Wichtig, Key Message, wenn Weizenstärke zum Einsatz kommt, in einem normalen Produkt, das halt nicht glutenfrei ist, auch da muss es dabei stehen, dass es aus Weizen besteht, weil es dann immer noch ein Allergen Weizen enthält und Allergene müssen immer gekennzeichnet sein. Aber es gibt, wie wir auch wissen, glutenfreie Weizenstärke, also wo einfach das Gluten ausgewaschen ist. Und ich finde das so ein prägnantes Beispiel, weil da merkt man, dass nicht viel übrig bleibt bei der Stärke, außer wirklich das Kohlenhydrat, weil sonst würde es nicht glutenfrei gehen. Also auch das Eiweiß ist in dem Fall komplett ausgewaschen oder bestmöglich, ganz hundertprozentig geht es eh nicht. Aber es gibt eben auch Weizenstärke, die glutenfrei sich ausgeht, also unterm Grenzwert ist und bei Verträglichkeit eingesetzt werden kann. Vorsicht, Weizenallergiker funktioniert das natürlich nicht, weil die sind nicht aufs Gluten allergisch, sondern auf alle Eiweißbestandteile. Und die anderen Eiweißbestandteile im Weizen sind nicht mit dem Fokus dort drin ausgewaschen, sondern haben immer noch Restmengen drin, die eine allergische Reaktion hervorrufen könnten.
Und darum müssen es, glaube ich, auch gekennzeichnet wieder sein, dass der Weizen auch bei der glutenfreien Weizenstärke zum Beispiel großgeschrieben ist oder halt dementsprechend allergen gekennzeichnet ist.
Ja, genau. Und es muss auf jeden Fall glutenfrei dabei stehen, weil nur Weizenstärke ist nicht automatisch glutenfrei, auch wenn der Eiweißgehalt schon sehr niedrig ist, aber der Grenzwert ist dort nicht von Haus aus erreicht.
Aber nochmal für mich, wenn modifizierte Stärke steht, ist es immer glutenfrei oder gibt es auch modifizierte Weizenstärke?
Es gibt auch modifizierte Weizenstärke, aber dann muss Weizen dabei stehen. Wenn aber nur modifizierte Stärke steht, dann ist es quasi kein
glutenfrei.
Weizen und kein Allergen Gluten dahinter. Genau. Und vielleicht nur ein bisschen der Unterschied. In Wirklichkeit gibt es die verschiedenen Arten und das ist ja alles schon modifiziert. Aber solange das nur physikalisch modifiziert ist, also die durch eine Hitzebehandlung dann besonders quellfähig gemacht wird, dann muss ich nicht einmal modifizierte Stärke hinschreiben, sondern dann ist es einfach eine Stärke. Ich muss erst dann modifizierte Stärke auf die Verpackung schreiben, wenn tatsächlich da ein chemischer Prozess noch dahinter steht. Also wenn die zum Beispiel noch oxidiert wurde. Aber wie gesagt, ganz grundlegend muss, wenn das basierend auf einer Weizenbasis ist, diese Stärke, muss das dabei stehen. Und wenn nichts dabei steht, dann ist es entweder Maisstärke, es kann Reisstärke sein, es kann
Kartoffel.
Kartoffelstärke sein, es kann Tapioca, das muss nicht zwingend dabei stehen, weil die halt keine Allergene enthalten. Und sobald es aber Weizen enthält, muss es dabei stehen.
Und für alle, die sich jetzt fragen, warum tut man die Stärke so modifizieren? Weil wir wissen alle, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Pudding machen oder so und da brauchen wir Stärkemehl, dann müssen wir das immer erhitzen. Jetzt gibt es aber in der Produktentwicklung auch manche Prozesse, wo die Weizenstärke oder die Stärke an sich, nicht die Weizenstärke, sondern die Stärke an sich kalt aufquellen muss. Und da muss man sie vorher halt dementsprechend behandeln, damit sie das mit sich machen lässt und dass man es eben in dem Fall nicht erhitzen muss.
Dass der
Und deswegen
Quellpunkt verschoben wird.
Deswegen gibt es da unterschiedliche Verfahren.
Und das
und
ist ja
unterschiedliche Stärken.
Also es ist ja auch voll spannend, was man nicht alles machen kann und was man
Cool.
da nicht alles modifizieren kann, wie man dann die Stärke verwenden kann, ab welchem Zeitpunkt, bei welcher Temperatur, mit welchen anderen Substanzen, die im Pudding enthalten sind, das dann zu welchem Timing passiert. Extrem faszinierend, keine Frage. Aber ich glaube, für den täglichen Alltag, egal ob in einer glutenfreien Ernährung oder in einer normalen Ernährung, ist es halt auch einfach zu wissen, okay, das ist Stärke, wenn ein Allergen drinnen ist, muss es dabei stehen und ansonsten kann es jegliche Art von Stärke sein. Nur, ich weiß aus Erfahrung, bei glutenfreien Produkten wird tatsächlich auch gern die Art der Stärke mit angeben, weil halt auch andere Unverträglichkeiten oft mitspielen, sodass man halt zum Beispiel eine Maisstärke schlechter verträgt, wobei den auch besser vertragen wird wie das reine Maismehl. Da haben wir wieder das Thema wie vom Beginn, dass ich sage, ein Mehl aus dem Mais hat auch andere Inhaltsstoffe drin, als wie wirklich die Maisstärke, die halt schon wieder ausgewaschen, salopp gesagt, ist. Und dann weniger Allergen, also wobei das ist kein Allergen, aber weniger Unverträglichkeitspotenzial wieder mit sich bringt.
Und auch Verdauungsleistung ist extrem niedrig bei der Stärke. Du brauchst ja nicht mehr
Genau.
viel machen.
Ja, ich hätte gesagt, das war wieder ein Exkurs in die Welt der Lebensmittelproduktentwicklung und Kennzeichnung. Ich hoffe nicht zu technisch und zu fachsimplerisch dahergeredet, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, was steckt hinter den Bezeichnungen, die sie auf den Verpackungen finden.
Ja, sehr schön.
Bei Fragen, Anmerkungen bitte gerne wieder melden. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch und nehmen das gerne mit. Die Mailadresse dazu kennt ihr, glaube ich, auch noch. Das wäre podcast@mottemehlwurm.at oder über Social Media sind wir natürlich auch erreichbar. Und wir freuen uns, wenn wir in 2 Wochen wieder mit und für euch plaudern dürfen.
Na dann, bis dahin, eine schöne Zeit und bis in 2 Wochen.
Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.